Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab!
Mats ab, Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die
Matze Theo, das bin ich,
interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen?
Naja, also 5.
Oh, noch 5?
Ja, also 10 in Summe.
Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird.
Es ist endlich Freitagnachmittag. Wir können gleich ins wohlverdiente Wochenende starten. Und das machen wir heute wieder mit einem Mats ab, Vollbart nachgefragt Interview. Mein Name ist Matze Theo und ich begrüße euch. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Und ich freue mich auch, einen ganz hervorragenden und talentierten Gast zu begrüßen. Ich kann ja noch nicht mal sagen, das ist ein Kollege, weil ich muss wirklich noch nach oben schauen, weil es ist auch eine Art Vorbild, vielleicht ja auch mal ein Kollege, denn viele haben meinen heutigen Gast gehört und das im besten Falle auch regelmäßig, denn er ist 1Live-Radiomoderator, TV-Reporter sowie Redakteur, unter anderem auch für den Kölner Treff, und mit Offenheit, Akzeptanz und Toleranz hört er sich nicht nur gut an, sondern bleibt auch im Gedächtnis, denn er macht vor keinem Thema halt und präsentiert diese lebensnah und echt. Er sprach schon über so vieles, aber was könnte im Leben von Benny Bauer-Degle noch einzigartig sein? Das erfahren wir heute im Mats ab Podcast. Von daher herzlich willkommen, Benny.
Wow, ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und was für eine Einleitung, Matze. Das ist ja, also da kriege ich ja fast schon ein bisschen Gänsehaut. So toll bin ich, glaube ich, noch nie irgendwo vorgestellt worden. Also danke dir, das ist sehr, sehr lieb. Und ich finde, du musst nicht auf mich hinaufschauen, also da gibt es, glaube ich, nichts, was dich dazu bringen müsste.
Hast auch wieder recht. Umgekehrt macht das vielleicht auch noch mal mehr Sinn, weil nach diesem Intro haben sich jetzt wirklich die Rollen verändert.
Absolut.
Ich freue mich auch total, dass du heute mein Gast bist und auch Lust hattest auf dieses WhatsApp-Interview. Und so wie viele andere Gäste hast du auch gesagt, Mann, das war so schwierig, mir selbst Fragen auszudenken, beziehungsweise ja, man denkt sich die ja nicht aus, ne? Man geht noch mal so ins Grübeln und geht in sein Köpfchen durch, was möchte ich unbedingt mal gefragt werden? Und du hast es geschafft, du hast die 5 Fragen mitgebracht und ich auch, die du vorher noch nicht kennst. Und ich erwähne es nochmal kurz, sollte ich es nicht schaffen, die einzigartige Fragen zu stellen, darfst du dir vielleicht für mich eine gute Tat ausdenken. Aber schauen wir mal, was uns in den nächsten 5,5 Stunden erwartet. Nein, Spaß.
Okay, warte, ich setze nochmal kurz Kaffee auf, ist es okay?
Ja, genau. Aber habe ich denn irgendetwas vergessen? Sollte noch etwas gesagt werden, was jeder unbedingt, bevor wir loslegen, von dir wissen muss, mein Lieber?
Du meinst jetzt irgendwie beruflich oder ganz generell auch irgendwie zu mir privat?
Ganz generell.
Ich glaube
das, was
nicht.
Was du teilen möchtest, oder? Ja, ich denke auch nicht. Weil ich sage auch immer nie Alter oder Wohnort, weil das spielt eigentlich gar keine Rolle, oder?
Das stimmt. Ja, also ich kann das natürlich auch gerne noch hinzufügen. 33, Wohnort Köln, Schuhgröße 43, 44, falls es jemanden interessieren sollte. Aber ich glaube, du, ehrlich gesagt, du hast alles gesagt, was ich beruflich mache, was mir irgendwie wichtig ist in meinem Job und ganz generell irgendwie so in meinem Leben oder im Umgang mit Menschen. Und ich glaube, und dafür bin ich ja heute auch hier, da wird der ein oder andere oder die ein oder andere sicherlich auch noch ein bisschen was über mich erfahren.
Ich denke schon. Und bei dir ist es ja nochmal besonders, dein Job ist ja auch quasi dein Leben, ne? Also du hast da kannst ja ganz viel erleben und du musst viel erleben und du kannst auch viel am Leben von anderen teilnehmen, weil du auch darüber berichtest und weil du dich damit auch beschäftigst. Mhm. So, stimmt, ja. Meine Güte. Fangen wir mal mit deiner ersten Frage an. Die sollte sich fast jeder stellen. Was lernst du gerade Neues? Ich würde sagen, vielleicht im Homeoffice haben wir alle ein bisschen mehr Zeit. Was ist bei dir auf der Liste?
Ja, das stimmt. Ich glaube, so ein bisschen Corona-Pandemie hat ja den einen oder anderen dazu gebracht, irgendwie nochmal neue Dinge zu lernen. Und also auf privater Ebene habe ich tatsächlich letztes Jahr im Lockdown angefangen zu tanzen. Also ich habe als Teenie irgendwie halt so diese Standard- und Lateintänze gemacht irgendwie, ne? So, ich komme ja vom Dorf und da in der Tanzschule Walzer, Cha-Cha und Disco Fox und so was alles gelernt. Und dann habe ich jahrelang nicht getanzt. Und ich glaube auch immer so ein bisschen, weil das oft ja so klischeebehaftet war. Ich dachte immer so, ja, ach nee, ich als schwuler Mann und tanzen und so. Also ich habe das gefühlt immer so ein bisschen echt lange Jahre unterdrückt und habe mich dann echt lange nicht getraut, tanzen zu gehen. Und letztes Jahr dachte ich mir so, was ein scheiß Leben, was ein scheiß Corona-Jahr. Was habe ich eigentlich noch gerade in meinem Leben, außer meinen Job, der natürlich toll ist. Aber das hat mir irgendwie nochmal so ein bisschen den Impuls gegeben, eben tatsächlich dann mit dem Tanzen anzufangen. Also ich mache so Jazz-Tanz und Modern und Contemporary. Das macht super viel Spaß und ja, das lerne ich quasi gerade irgendwie nochmal neu. Und ganz generell ist es tatsächlich aber auch so, vielleicht geht es dir auch so, dass hängt auch so ein bisschen mit dem Job zusammen, dass man da einfach wahnsinnig viel irgendwie dazulernt, ne? Also man lernt neue Menschen kennen, neue Sichtweisen, andere Sichtweisen auf Dinge. Ich weiß nicht, wie möchten oder wollen Menschen angesprochen werden. Also aktuell arbeite ich an vielen Reportagen. Da geht es um das Thema Transsexualität nochmal. Also das ist so ein Thema, wo ich mich irgendwie gerade beruflich und auch privat irgendwie ziemlich viel mit auseinandersetze. Und auch da lernt man ja irgendwie nochmal ganz, ganz viel Neues dazu, ne? Also Dinge, die man aus seiner eigenen Lebenswirklichkeit so gar nicht kennt. Und das ist spannend irgendwie.
Das ist total spannend und das ist auch wirklich sehr bemerkenswert, dass viele gerade etwas lernen, was sie vorher schon immer mal wollten, aber jetzt erst wirklich umgesetzt haben und dass es aber immer Themen sind, die sich wieder mit dem, ich sag jetzt mal, mit dem Leben außerhalb einer Pandemie beschäftigen. Also so wie du sagst, tanzen oder nochmal eine neue Sprache oder viele lernen nochmal, keine Ahnung, irgendwas Handwerkliches. Das ist auch irgendwie ganz bewundernswert und motivierend auch. Hast du denn deine Liste abgearbeitet oder gibt's da noch mehr? Was soll noch folgen?
Ich möchte gerne mal Gesangsunterricht nehmen, tatsächlich. Gar nicht, weil ich denke, ich werde der große Star und der große Sänger irgendwie. Aber ich finde es ganz interessant, weil ich arbeite ja eh wahnsinnig viel mit der Stimme den ganzen Tag. Und ich glaube nochmal, Gesangsunterricht, da geht es ja viel auch um Atmung und um Artikulation und was kann man mit der Stimme alles machen, mit diesem Resonanzraum namens Bauch, da kann man ja wahnsinnig viel mit arbeiten. Da habe ich schon irgendwie nochmal Bock drauf, das auszuprobieren. Habe bis jetzt noch nicht so richtig den Angang gefunden. Das steht auf jeden Fall noch auf der Liste und ich glaube, ich habe mal vor 2 Jahren tatsächlich für eine Radioreportage war ich bei einem Töpferkurs, weil es ging irgendwie darum, dass die ganzen Hollywood-Schauspieler irgendwie Leonardo DiCaprio und keine Ahnung, dass die alle anfangen zu töpfern, um so ein bisschen runterzukommen und quasi mit den Händen auch noch was zu formen, irgendwie aus so einem matschigen Lehm irgendwie dann am Ende so eine kleine Schüssel zu formen. Und ich habe das für eine Radioreportage mal gemacht. Das hat super viel Spaß gemacht und das ist etwas, was ich glaube ich auch noch lernen will. Also ich habe das zwar mal gemacht, aber so regelmäßig, so töpfern, super meditativ. Und wie geil ist es bitte, wenn du am Ende irgendwie so eine eigene Teetasse dir geformt hast?
Ja, und die ganzen Aschenbecher, ne? So Weihnachten steht vor der Tür, die kann man ja alle wieder verschenken, wenn sie was ganz Besonderes ist, ja. Und wenn sie halt verformt sind, kann man sagen, nein, das ist gerade der Weltschmerz, ne, den ich in dieser meditativen Handarbeit kreiert habe.
Total. Gut, aber
es fällt mir trotzdem schwer, dass ich mir jetzt Leonardo DiCaprio beim Töpfern vorstelle, in seiner sehr doch klein bescheidenen, riesigen Villa in Los Angeles, damit er auch mal sich ablenkt, die Stars, die natürlich auch hart von der Pandemie betroffen sind in Hollywood. Anyway. Hast du denn schon mal live im Radio geweint, ist deine zweite Frage.
Es ist irgendwie schwierig, weil, also man, das, also ich meine, man hat ja auch noch nie irgendwie oder selten, glaube ich, einen Fernsehmoderator irgendwie live im Radio weinen gesehen oder eine Moderatorin, weil man natürlich irgendwie schon auch so ein bisschen Kontenance behalten muss und ich glaube, man oft ja in so, also man funktioniert ja. Das tut man ja in jedem Job. Man ist da irgendwie in seinem Hamsterrädchen drin und funktioniert. Das heißt, wenn einem da jemand eine traurige Geschichte erzählt, fängt man jetzt nicht irgendwie direkt an zu weinen. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass wir im Sommer nach der Flutkatastrophe bei uns in NRW wahnsinnig viele Interviews hatten mit Menschen aus der Eifel beispielsweise, die halt krass betroffen waren von diesem Hochwasser und uns quasi live im Radio erzählt haben, dass sie eigentlich nichts mehr haben. Also, dass sie alles verloren haben und irgendwie mit ihrer ganzen Family und ohne private Dinge irgendwie bei Nachbarn oder bei Familienangehörigen untergekommen sind. Und das waren schon krasse Gespräche, ehrlich gesagt, die mir schon auch sehr, sehr nahe gegangen sind. Wir hatten dann irgendwie so einen großen Fluttag, wo es dann auch nochmal eine Schweigeminute gab, morgens früh um 7:15 im Radio. Und ey, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe nicht live im Radio geweint, aber als das Mikro aus war und dann lief der Song und tatsächlich lag ich mir dann mit meiner Co-Moderatorin, mit der Freddy Schürheck, tatsächlich in den Armen und wir haben beide wirklich geweint, weil das schon krass ist, wenn dir die Menschen da ihre Geschichten erzählen. Das geht einem schon nah und ich glaube, wenn man ein bisschen empathisch ist und menschlich ist, dann geht sowas auch nicht spurlos an einem vorbei und da gibt es so viele Interviews in Situationen, wo einem oft die Tränen kommen, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch Teil des Jobs natürlich. Ne? Das ist genau das, warum ich den Job auch liebe, weil ich mir diese Geschichten ja gerne von den Menschen anhören möchte und da ist es irgendwie, glaube ich, auch normal, dass man schon mal das ein oder andere Tränchen verdrückt.
Das denke ich auch. Und wenn die Tränen kullern, das ist ja nicht gleich weinen, ne? So manchmal kann man das ja gar nicht so wirklich steuern, wenn einem so eine Träne kullert. Kennt man ja auch beim traurigen Lied oder im Kino oder beim Film oder einfach nur, wenn man auch andere Menschen schon weinen sieht, ne? Ist ja für einige auch ein Trigger, dass dann auch ein Tränchen kullert. Aber ich weiß auch immer gar nicht, warum Weinen so ein großes Thema ist. Also ich finde das völlig, es ist ja normal, wenn man weint und das ist ja auch gut, wenn man weinen kann. Ne? Es ist ja eine körperliche Reaktion, das ist ja auch ein Ventil, weil danach geht es einem ja immer ein bisschen besser, weil man ja gelöster ist. Ne? Das ist wirklich nochmal so ein großes Tabuthema, dass viele Angst haben zu weinen oder sie schämen, wenn sie öffentlich weinen oder erst gar nicht weinen wollen und gar nicht weinen können. Eigentlich total schade, weil es ist ja wie Lachen und Niesen, ist Weinen ja eine körperliche Reaktion.
Absolut, ja, und das ist genau das, was du sagst. Das hilft halt, es ist es reinigt so ein bisschen, ne? Und das hilft einfach, meistens fühlt man sich danach irgendwie besser. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich auch leider im Jahr 2021, fast ja schon 22 so, dass das oft ja eben schon auch nochmal mit einem Blick auf Männlichkeit zu tun hat, ne? Also wie definieren wir Männlichkeit, wie definiert unsere Gesellschaft Männlichkeit? Und das ist ja oft, glaube ich, auch für Männer nochmal ein Thema, ne? Ich glaube, Frauen haben da sehr häufig weniger ein Problem damit. Aber ich finde das auch absoluter Schwachsinn. Warum soll man als Mann in der Öffentlichkeit nicht weinen? Oder also das ist ja, wie du schon sagst, eine körperliche Reaktion und eine gute körperliche Reaktion. Das hat ja nichts mit Schwäche zu tun.
Nein, gar nicht. Das ist ja auch Quatsch. Also wir kennen ja auch alle Wuttränen, ne? Auch die soll man mal zulassen. Also auch danach geht es einem hinterher immer etwas besser. Der Körper hat sich ja schon was dabei gedacht. Komisch, woher das kommt, ne, dass man Weinen als unmännlich definiert hat. Das ist, keine Ahnung. Gefühle und Emotionen, glaube ich, sollten zu keinem Geschlecht zugeordnet werden.
Überhaupt
sondern
nicht.
Sondern sollten irgendwie für auch alle da sein. Also das heißt, es gab Momente, wo du schon geweint hast und du würdest auch das immer zulassen. Also ich finde das auch. Deine dritte Frage passt vielleicht jetzt auch noch ganz gut hier rein. Hast du denn dennoch Selbstzweifel? Wenn ja, worin? Vielleicht
immer.
Beruflicher Natur?
Immer.
Oder immer, okay, erzähl, berichte, also, wir hören dir alle zu.
Ich glaube irgendwie, Selbstzweifel zu haben ist auch menschlich, also ich glaube, das bleibt nicht aus, also zumindest bei mir und ich finde es auch völlig legitim, auch das finde ich ist kein Zeichen von Schwäche, so nach dem Motto, ich zweifle ständig an mir selbst, so ist es auch nicht, aber es gibt immer wieder Momente, wo man sich, glaube ich, fragt, war das jetzt irgendwie die richtige Entscheidung, sei es beruflich oder auch privat, habe ich da jetzt die richtige Entscheidung getroffen, habe ich mich richtig verhalten, Freunden gegenüber oder habe ich, keine Ahnung, wirklich die richtige Entscheidung in meinem Leben getroffen, ne? Manchmal geht es ja um so große Entscheidungen, die dann ja eben auch den weiteren Lebensweg so ein bisschen ebnen und vor allem im Job habe ich das tatsächlich lange, lange Jahre gehabt, weil das natürlich eine Branche ist. Also ich mache jetzt seit über 10 Jahren Radio und es ist eben auch heute noch so, dass es nach jeder Sendung ein Sendungsfeedback gibt, also von unserem jeweiligen Senderedakteur oder der Senderedakteurin und auch noch mal in der Konferenz. Und viel Feedback, das man bekommt oder auch Kritik, ist ja immer so ein bisschen auch bei uns Menschen in der Medienbranche oder die in der Öffentlichkeit stehen, immer so eine Kritik auch ein bisschen an an uns als Person. Also weil ich blicke ja auf ein Thema und wähle ja bewusst einen bestimmten Einstieg oder habe eine Haltung zu einem Thema oder, keine Ahnung, irgendjemand sagt, deine Stimme klang heute kacke oder der Witz am Ende war irgendwie nicht lustig. Und das ist ja immer, diese Kritik ist ja immer irgendwie auch eine Kritik an der eigenen Persönlichkeit. Und natürlich zweifelt man dann ehrlich gesagt auch mal und denkt sich, ja, ne, bin ich irgendwie eigentlich gut so, wie ich bin? Wollen die Leute überhaupt mich und meine Meinung morgens früh im Radio hören? Finden die das toll, dass ich irgendwie komische Klamotten trage oder einfach auch mal sage, ich habe irgendwie Bock in einer Schlaghose und von mir aus auch mit Absatzschuhen rumzulaufen? Und dann gibt's immer wieder Momente, wo ich mich natürlich frage, ist das irgendwie alles cool so oder so ein bisschen irgendwie ja Anfänge habe von Selbstzweifeln und dann komme ich aber glücklicherweise inzwischen auch immer ganz schnell wieder dahin zurück zu sagen, nee, ich bin schon verdammt gut so, wie ich bin, mit allem, was dazugehört, mit jedem Fehler, den jeder von uns ja auch hat und kann da die Selbstzweifel dann immer so ein bisschen wieder verscheuchen.
Verscheuchen ist gut. Es hilft ja auch dabei, wenn man genau weiß, was man kann und was man vielleicht nicht so gut kann. Und ich hatte das Thema letztens auch mit Patrick Hesse auch hier Gast im Interview gewesen. Da haben wir auch also uns über Kritik unterhalten. Bist du auch jemand, der nach Kritik fragt? Weil wir sind so auf oder zum Entschluss gekommen, wenn man in der Öffentlichkeit ist, denn also man ist sich ja dessen bewusst, dass man Kritik bekommt. Und gerade wenn man etwas für ein Publikum macht, ne, man möchte ja auch Publikum haben, man möchte ZuhörerInnen haben, man möchte ZuschauerInnen haben, dann muss man sich ja auch gewiss sein, dass man Feedback bekommt. Klar, natürlich ist Feedback nicht gleich Feedback, ne, oder Kritik, wenn es auch darum geht, wenn man sich irgendwie im Ton vergreift oder wenn es nicht konstruktiv ist. Aber bist du trotzdem jemand, der vielleicht auch bei Unsicherheiten, weil wir über Selbstzweifel gesprochen haben, so dein Inner Circle nach Kritik oder Feedback fragt?
Also ich frage immer nach Kritik, also da gar nicht immer zwangsläufig nur wegen Selbstzweifel, aber da geht es ja so ein bisschen einfach auch um Optimierung und ich denke mir, warum sollen sich nicht irgendwie 7 Leute das nochmal anhören, die Moderation oder die Radioreportage und mir nochmal Feedback geben, auch gerne kritisch, weil ich kann ja nur davon profitieren. Natürlich ist es toll, wenn man aus so einer Sendung kommt, aus so einer 5-stündigen Live-Sendung und die Leute sagen, oh, das war alles toll und es war lustig und es war irgendwie super hörernah und ihr habt irgendwie toll performt. Ja, hört man gerne, aber damit kann ich ja nicht zwangsläufig was anfangen. Also doch, ich gehe da mit einem guten Gefühl in den Feierabend, klar. Aber ich will mich ja irgendwie auch weiterentwickeln als Person und auch als Radiomoderator oder als Reporter. Und dann ist es mir schon irgendwie wichtig, dass da nochmal kritisch jemand drauf schaut und einfach auch nochmal sagt, hey, wir können das Produkt irgendwie auch nochmal besser machen. Und da bin ich irgendwie total offen. Also ich hatte das jetzt tatsächlich auch nochmal, dass ich in der Abnahme saß für eine Radioreportage und der Redakteur meinte, ey Benni, der Beitrag ist super so, wir können den gerne so senden. Aber was hältst du denn davon, wenn du das irgendwie alles nochmal umstellst und die Dramaturgie nochmal änderst und irgendwie so nochmal? Und dann dachte ich mir so, ja, cool, du hast irgendwie recht. Wenn man das so macht, dann klingt das irgendwie noch besser. Und ich freue mich total über konstruktives Feedback und bin da immer total happy und dankbar, wenn auch immer mal wieder irgendwie Freunde von mir sich melden und sagen, hey, ich habe dich heute Morgen im Radio gehört, ich fand das übrigens sehr lustig oder das fand ich irgendwie nicht so cool. Wie gesagt, ich glaube, das bringt einem auf jeden Fall auf lange Sicht auch was, dass man sich irgendwie noch ein bisschen weiterentwickeln kann.
Das denke ich auch. Also nicht jeder ist bereit dafür, aber nicht jeder arbeitet ja auch in so einem Beruf, wo man jetzt ständig Feedback bekommt oder es auch haben möchte. Bist du denn noch jemand, der sich auch eigene Sachen immer wieder anschaut, um ja Sachen für sich herauszufinden, was man verbessern könnte?
Immer wieder nicht, aber ich mache das tatsächlich manchmal so mit meiner Kollegin, wenn wir Zeit haben, dass wir uns nach der Sendung, dass wir das nochmal so ein bisschen quer hören, unsere Moderation und nochmal gucken, hat das irgendwie gut funktioniert, also weil wir probieren natürlich auch wahnsinnig viel aus, ne? Das ist ja das Geile am Radio, wir können so viel mit Stimme spielen, mit irgendwie kleinen Spielereien, mit Musik, mit O-Tönen, also da gibt's ja so vieles, was wir irgendwie machen können und wir dürfen uns da bei 1Live tatsächlich echt ausleben und das macht Spaß und manchmal macht man dann aber eben tatsächlich auch Sachen, wo man sich danach denkt, oh okay, das klang jetzt irgendwie doch gar nicht so geil oder in meinem Kopf hat's irgendwie mehr Sinn gemacht, als es dann irgendwie am Ende tatsächlich geklungen hat und da hören wir dann tatsächlich manchmal nochmal quer, um zu gucken, ne, wie wollen wir uns irgendwie nochmal verändern. Also auch in der Doppelmoderation ist es ja so mit meiner Kollegin, dass man da ja immer nochmal gucken muss, dass man sich nicht zu viel ins Wort fällt, dass man irgendwie trotzdem miteinander interagiert und so. Also das ist mir schon auch wichtig, immer mal wieder nochmal reinzuhören, mit ein bisschen Abstand manchmal auch nochmal, um zu gucken, wie kriegt man das irgendwie nochmal geiler hin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, das ist jetzt ein Muss und ich mache das immer und immer wieder, weil das ist mir auch wichtig. Du hast vorhin zwar schon mal gesagt, irgendwie so ein bisschen ist dein Beruf ja auch so dein Leben oder deine Berufung und das ist auch so, aber am Ende des Tages ist es für mich halt auch ein Job und manchmal gehe ich nach einer Sendung und nach einer Konferenz dann auch einfach nach Hause und widme mich ganz anderen Themen, ne? Gehe dann zum Tanzen oder was auch immer oder treffe meine Freunde, die mir von ihren Problemen oder was auch immer erzählen und ja, da geht's für mich gar nicht immer nur um Selbstoptimierung und nochmal besser zu werden, sondern ja, da gibt es ja auch noch ganz viel drumherum, was genauso wichtig ist im Leben irgendwie als nur dieser Job.
Ja, genau. Und ich finde es gut, dass du das gerade sagst, weil Selbstoptimierung, weil das findet man jetzt in jedem Instagram-Post und also die ganzen Fortbildungen, die einem so über Social Media ins Gesicht geschrien werden. Ich fühle mich da manchmal gar nicht so abgeholt, weil das ist ja so vielfältig. Das ist ja, da fehlt mir manchmal auch ein bisschen das Miteinander. Aber gut, das muss sich ja auch nicht jeder angesprochen fühlen. Genau.
Ich glaube, ganz kurz noch eine Ergänzung nur. Ich glaube, es ist tatsächlich ja auch nochmal die Frage, wie man Selbstoptimierung definiert, ne? Also Selbstoptimierung in Bezug auf mich als Radiomensch ist das eine. Aber ich glaube, das, was du meinst, wo viele Instagram-Posts drauf abzielen, ist ja so ein bisschen auch eher Selbstoptimierung im Sinne der Achtsamkeit, ne? Also zu gucken, welche Dinge sind mir wichtig im Leben und welche vielleicht nicht und welche schleife ich einfach nur so mit mir rum, weil ich das irgendwie so gelernt habe oder so. Also ich glaube, das ist schon nochmal ein anderes Ding der Selbstoptimierung. Aber klar, auch
absolut,
das kann einen
absolut,
irgendwie
das hast du recht.
Unter Druck setzen.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das Druck ist, aber vielleicht störe ich mich auch nur an diesem Wort Selbstoptimierung, weil ja, vielleicht fehlt mir dann noch irgendeine Ergänzung oder irgendein anderes Wort. Also klar, das ist, so wie du sagst, beruflich auf der einen Seite, um natürlich auch immer zu wachsen und also besser zu werden, beziehungsweise gut zu bleiben, aber auch im persönlichen Leben im Sinne von Achtsamkeit, ja. Ich glaube, ja, da fehlt mir vielleicht nur noch ein anderes Wort dafür, um es vielleicht besser einschätzen zu können. Es ist ja kein Geheimnis, du hast schon gesagt, du hast jetzt innerhalb der Homeoffice-Zeit der Pandemie als schwuler Mann tanzen gelernt und ein Thema, was uns ja wirklich auch alle beschäftigen sollte, ist natürlich Sichtbarkeit, Diversity, LGBTQ. Und du hast auch gerade über das Trans-Thema gesprochen, was jetzt in einigen Arbeiten jetzt bei dir auf dem Tisch liegt. Deine vierte Frage ist spannend, finde ich gut. Wurde dir schon mal vorgeworfen, dich nur für die LGBTQ-Community einzusetzen, um Likes zu bekommen? Wo kommt denn diese Frage her, mein Lieber? Was ist die Antwort?
Also ich glaube, ich muss noch mal gestehen, dass du hattest ja eingehend schon gesagt, ne, das ist gar nicht so einfach, sich 5 Fragen zu überlegen, die einem noch nie gestellt worden sind. ich habe da auch kurz noch mal mit Freunden drüber gebrainstormt, wenn ich ehrlich bin. Also
ja, das ist doch super.
Die kommen tatsächlich nicht nur aus mir selbst heraus und das ist eine Frage, die von einer Freundin von mir aufploppte und es ist mir tatsächlich noch nie passiert oder vorgeworfen worden, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass Menschen manchmal vielleicht diesen Gedanken haben, weil das ist auch das, was du sagst, gerade in Bezug auf Selbstoptimierung. Ne? Es ist so dieses, es gibt manchmal so Themen, die sind ja irgendwie gerade dann online, Social Media mäßig irgendwie in Anführungszeichen total on vogue. Also dann sprechen alle über Feminismus oder dann über Black Lives Matter oder über den Klimawandel oder über das eigene Schwulsein, über Depression, über Therapie. Es gibt ja immer wieder so Themen, auf die sich Menschen in der Öffentlichkeit stürzen. Möchte ich jetzt gar nicht sagen, das klingt so negativ eben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass manchmal Menschen so ein bisschen das Gefühl haben von, ach komm, jetzt ist es irgendwie, jetzt will der mir auch noch erzählen, dass sein Outing als schwuler Mann auf dem Dorf nicht so einfach war und dass er lange Jahre irgendwie Selbstzweifel hatte, aber das höre ich doch irgendwie inzwischen an jeder Ecke so. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass Menschen diese Gedanken haben. Mir persönlich ist es tatsächlich noch nie vorgeworfen worden, aber die Frage kam eben einfach auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen auf, weil es mir tatsächlich einfach eine Herzensangelegenheit ist, ne? Mich für die LGBTIQ-Community stark zu machen, weil mir in meinem Teenageralter Vorbilder gefehlt haben, die einem so ein bisschen zeigen, was Schwulsein eigentlich bedeutet, nämlich im Prinzip eigentlich gar nichts, dass es völlig egal ist und dass man ein ganz normaler Mensch ist, so, aber diese Vorbilder, die mir das gezeigt haben, die hat es halt bei mir auf dem Dorf irgendwie nicht gegeben. Und ich habe mich lange Jahre irgendwie anders gefühlt, weniger wert als andere. Und das hat echt lange Jahre gedauert, bis ich das überhaupt erstmal so wirklich realisiert habe und auch irgendwie im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung daran so ein bisschen gearbeitet habe. Und deswegen ist es mir wichtig, quasi die Erfahrung, die ich gemacht habe, einfach anderen Menschen mitzugeben. Und nein, das mache ich nicht nur, um dafür Likes zu bekommen, sondern weil mir das einfach total wichtig ist, dass wir, das hast du ja auch eingehend schon gesagt, offen und tolerant miteinander leben auf diesem Planeten und in dieser Gesellschaft. Und ja, das ist so ein bisschen, sind Themen, die mir einfach wichtig sind, nicht nur privat und persönlich, sondern dann eben auch in dem, was ich tue in meinem Job.
Das wäre ja auch schwierig, wenn man das trennen würde. Ne? Das sind ja Werte, die man ja immer mit sich tragen sollte. Und dafür stehst du ja auch. Ne? Also die Wörter Offenheit, Akzeptanz und Toleranz, ja, die habe ich von dir nämlich abgeguckt, ne? Weil die stehen auch bei dir immer überall groß drüber. Und es wäre ja auch eigentlich sehr einseitig gedacht, wenn man das jemandem vorwerfen würde. Also ich habe auch schon mit einigen darüber gesprochen. Man kann ja, glaube ich, jetzt ganz viel darüber streiten und auch debattieren. Ich würde mir das natürlich wieder wünschen, dass wir mehr debattieren und nicht nur wortlos haten, ja, und canceln, ob man sich als Aktivist bezeichnen würde, weil man automatisch schwul ist, ob man sich immer als Feminist bezeichnen würde und so weiter und so fort. Also das ist natürlich, das sind ganz große Themen. Ich finde, die sollte man noch immer auch noch zu Ende debattieren und auch wirklich alle Meinungen hören. Und ich würde aber fast sagen, wir haben doch eigentlich immer alle das gleiche Ziel, ne? Also wenn man sich für die LGBTQ-Community einsetzt, also einsetzen ist ja nicht gleich einsetzen, aber wenn man halt dafür steht und wenn man das, ich finde es immer auch schwierig, auch manchmal innerhalb der Szene oder so, dass man das manchmal noch rechtfertigen muss, warum wir das dann gerade machen. Es geht ja nicht nur, weil wir mehr wollen oder etwas wegnehmen wollen, sondern wir wollen ja nur das Gleiche und in Ruhe gelassen werden, sage ich mal, weil jetzt auch gerade die Hasskriminalität hier wieder steigt. Also es gibt ja Gründe, warum wir das machen. Und von daher, hättest du jetzt darauf wirklich eine Antwort gehabt auf diese Frage, hätte ich ja gesagt, das wäre ja schon ein sehr harter Vorwurf, das jemandem vorzuwerfen, das nur für die Likes zu machen. Beziehungsweise weiß ich auch gar nicht, ob das so krass viele Likes mit sich brächte. Würde man das ausnutzen, weißt du? Das ist ja auch aber eine sehr gute Frage von deiner Freundin oder von den Freunden, weil das spiegelt, also die Frage, deswegen finde ich die eigentlich so super, spiegelt ja nochmal genau unsere momentane Situation wieder, ne? Also viele setzen sich damit auseinander. Klar, das Thema wird gerade überall auch thematisiert, was ich gut finde. Die Themen wurden aber schon immer thematisiert. Die gab es ja auch schon in den 70ern, in den 80ern und in den 90ern, die Themen. Klar. Aber jetzt, so wie du es auch schon vorhin gesagt hast, jetzt kommt immer mehr und mehr die Sichtbarkeit von Varianten von einer Community, ne, kommen so zutage, wie unterschiedlich man auch leben kann, lieben kann und auch sein kann und sein darf. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, dafür einzugestehen. Ja, ich glaube, darüber müssen wir noch mal eine extra Podcast-Folge machen. Das ist
ich glaube auch,
spannend.
Ja, weil es halt einfach auch, und das ist die Erfahrung, die ich immer wieder mache, trotzdem noch so viele Vorurteile gibt. Ne? Also es fallen dann so Sätze wie, warum wollt ihr eigentlich noch euren Christopher Street Day haben? Ihr habt doch irgendwie alles erreicht und ich habe auch keinen Hetero-Tag. So, ne? Sowas sind so Sätze, die ich irgendwie schon mal gehört habe auch. Und ich, das ist ja das, was ich eben immer in meinen Interviews, in den Gesprächen mit Menschen merke und erfahre, dass halt echt noch wahnsinnig viele Menschen von Diskriminierung und Anfeindung betroffen sind. Ne? Also es ist so, ja, wir haben viel erreicht in der Community und für die Community in den letzten 50 Jahren, aber da ist auch immer noch leider sehr viel zu tun. Und du bringst es auf den Punkt, wenn du sagst, die also Hass und Kriminalität gegenüber LGBTIQ-Menschen oder queeren Menschen nimmt gerade wieder zu. Das ist schon erschreckend, ehrlich gesagt, das zu sehen. Und da hast du recht, das sollten wir vielleicht mal nochmal eine ganze Folge zu machen.
Ja. Ja, genau. Weil die Chance, an einer Depression zu erkranken, ist, glaube ich, dreimal so hoch, ja, wie bei nicht-homosexuellen Menschen oder außerhalb der LGBTQ-Community. Die Suizidraten sind, glaube ich, 7-mal so hoch. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, man möge es mir verzeihen, aber das kann man überall nachlesen. Unter anderem bei Chris, also bei Vielfalt Talks. Und er hat ja auch die Kampagne ins Leben gerufen, Deine Stimme gegen Hass. Da geht es genau darum, um die ganzen, ich werde das einfach in die Shownotes nochmal packen, weil da kann man nochmal alles nachlesen. Wie genau hat sich das in den letzten 3 Jahren ja wirklich verschlimmert, muss man sagen. Und hier in Deutschland, ne? Wir reden jetzt nicht nur von Ländern außerhalb der EU oder außerhalb von Deutschland, sondern auch hier in Deutschland ist auch ein großes Thema in Berlin. Und ich habe auch vorhin schon zu KollegInnen gesagt, ich bin es irgendwie müde, gerade so mit Impfgegnern zu sprechen, weil mir fallen langsam keine Argumente mehr ein, wo ich denke, die kommen irgendwie noch an. Ja, das wird irgendwie noch erhört. Aber wenn es darum geht, um LGBTQ, da kann ich, also ich glaube, das könnten wir alle aus dem Stegreif, glaube ich, so einen 3-Stunden-Vortrag halten, weil so Aussagen wie, genau, wozu braucht ihr noch ein Christopher Street Day? Wir haben auch keinen Heterotag. Es ist ja dumm.
Ja.
Es ist ja wirklich dumm.
Und ein Punkt tatsächlich noch, weil ich den total spannend fand, weil es genau darum ging, oder genau darüber habe ich letztes Jahr eine Reportage gemacht, beziehungsweise in diesem Jahr, dass die Pandemie halt tatsächlich ne, für viele Menschen irgendwie nochmal so ein, also Depression verstärkt hat, das wissen wir alle, da gibt es auch genügend Studien für, aber für LGBTIQ-Menschen war es auch nochmal wieder krasser, diese Pandemie, weil wir haben beispielsweise das Anyway, das ist das schwul-lesbische Jugendzentrum hier bei uns in Köln, eines der ersten, die es in Deutschland überhaupt gab, und die mussten halt über Monate auch schließen und die mussten sich auch erstmal Online-Angebote überlegen und auf die Beine stellen, und in der Zeit sind junge queere Menschen hatten überhaupt gar keine Möglichkeit, sich auszutauschen, ne, mit Gleichgesinnten, oder leben vielleicht in einem homophoben Elternhaus und konnten da überhaupt nicht ausbrechen und sich gar nicht ausleben. Also auch da, das ist halt krass, was die Pandemie da tatsächlich ja irgendwie auch nochmal in Hinblick auf genau speziell dieses Thema irgendwie angerichtet hat.
Und du hast ja auch schon von deinem Leben auf dem Land gesprochen. Ich komme ja auch vom Land. Und also ohne auf die Tränendrüse zu drücken, muss mir keiner erzählen, dass alle das nachvollziehen können, dass man halt immer in Duckstellung zur Schule gegangen ist, dass man halt immer gemobbt, gespuckt und getreten wurde. Das gehörte ja immer dazu. Und wie oft sind wir alle den anderen Eingang gegangen zur Schule, weil wir wussten, die Bösen stehen auf der anderen Seite. Ne? Also das hat man ja dann auch so 10 bis 12 Jahre mitgemacht. Mal weniger schlimm, mal mehr schlimm. Aber deswegen stehen wir einfach dafür ein. Also das sollte nochmal, wir machen nochmal eine extra Sendung. Wir laden uns nochmal ein paar Gäste ein. Wir haben jetzt hier, das war jetzt die Grundsteinlegung für ein Format. Das ist ja unglaublich. Genau. So.
Ich bin dabei.
Ja. Toll. Mir fallen auch schon gleich ein paar Leute ein, die auch noch mit dabei sind oder dabei sein wollen. Genau, das machen wir. Aber wenn Fernsehsendung, oder? Primetime?
Ja, schon, auf, ne? Jeden Fall. Ich pitch das mal demnächst, wenn ich wieder bei den Fernsehkollegen sitze, und dann gucken wir mal.
Ach, wunderbar. So. Jetzt brechen wir mal kurz im Thema selbst, aber bleiben bei einem sehr ernsten, aber auch spannenden Thema. Kommen wir mal zum Sterben und zum Tod. Und ich weiß, dass die sehr geschätzte Johanna Klug, glaube ich, heißt sie, ein Buch gerade rausgebracht hat, Mehr vom Leben. Sie ist Sterbebegleiterin und spricht natürlich, wie es ist, ja, Menschen, aber besonders auch Kinder beim Sterben zu begleiten. Ich komme ursprünglich auch aus dem Gesundheitswesen, also ich habe auch schon eine Menge Leute sterben sehen und beziehungsweise ja ganz viel mit dem Tod mich beschäftigen müssen. Und du hast deinen Zivildienst im Kinder- und Jugendhospiz gemacht, glaube ich, auch eine sehr spannende Zeit und prägende Zeit. Was wissen sterbende Kinder, was alle anderen nicht wissen? Das ist eigentlich eine der besten Fragen, die ich jemals gelesen habe.
Oh, wow.
Das ist echt so. Es ist toll. Da kommt man ja sonst nicht drauf, ne? So. Und ich hätte es auch nicht gewusst und hätte dir nie diese tolle Frage gestellt. Von daher bin ich so froh, dass du sie mitbringst.
Ja, weil ich eigentlich auch ein bisschen traurig bin, dass diese Frage noch nie gestellt worden ist, sondern die erste Frage, die immer kommt, wenn ich sage, ich habe meinen Zivildienst im Kinder- und Jugendhospiz gemacht, dann kommt immer, ach nee, wie schlimm, oh, das könnte ich nicht. Also das ist immer, viele Menschen in unserer Gesellschaft meiden das Thema Tod ja einfach, ne? Und das ist im Prinzip auch tatsächlich schon die Antwort auf die Frage, sterbende Kinder tun das nicht. Ich habe in diesen, es waren ja nur 9 Monate, aber so viel mitgenommen, was den Blick auf den Tod, aber eben auch auf das Leben angeht, ne? Also der Tod gehört halt zum Leben dazu. Und was ich einfach bewundernswert fand, ist, dass die Kinder keine Angst oder in den seltensten Fällen oder sehr selten eben wirklich Angst vor dem Tod hatten. Und das, obwohl die quasi wirklich kurz davor standen. Und diese Kinder waren immer so tough und so stark und die haben immer solche Sachen gesagt wie, hey Benny, oder ne, also zu uns auch als Team, könnt ihr mir einen Gefallen tun und könnt ihr dafür sorgen, dass es meinen Eltern gut geht und könnt ihr für meine Eltern da sein, wenn ich nicht mehr bin. Also das heißt, die fragen dann natürlich auch, was passiert denn jetzt eigentlich und wie sieht das Leben nach dem Tod aus und wen treffe ich da oder so. Also die Kinder sind einfach wahnsinnig neugierig und gleichzeitig aber auch so angstbefreit und das ist, glaube ich, etwas, was man von sterbenden Kindern lernen kann, weil wir müssen uns einfach mit diesen Gedanken anfreunden, dass wir irgendwann alle sterben werden. Das heißt, lass uns doch damit auseinandersetzen. Warum meiden wir dieses Thema? Also ja, wir wissen keine Antwort darauf, auf die Frage, was passiert nach dem Tod. Das kann man wissenschaftlich nicht beantworten, sondern tatsächlich ja eben nur spirituell. Aber nichtsdestotrotz kann man sich ja darüber austauschen und ich finde das einfach, ja, fand das immer sehr bewundernswert, wie mutig und angstbefreit diese Kinder waren. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir versuchen können, von denen zu lernen.
Und wie wichtig halt auch die Hospizarbeit ist, ne? Also nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Und das ist ja tatsächlich ein Tabuthema. Es fängt ja schon damit an, dass man sich einfach mit gewissen Lebensentscheidungen, ne, auseinandersetzt. Also was kann ich auch heute schon vielleicht planen oder kann ich vielleicht dafür sorgen, dass wenn etwas passiert und wenn es auch im hohen Alter passiert, dass alles geregelt ist. Du findest zu diesem Thema fast eigentlich gar nichts. Also jetzt erst oder irgendwie unter Special Interest, ne? Aber das ist jetzt kein Thema, was jetzt in den alltäglichen, ich meine, im Radio werdet ihr wahrscheinlich vormittags nicht unbedingt darüber sprechen wollen. Oder nee, sprechen. Nee. So, ne?
Selten auch tatsächlich, ja.
Ja, genau. Könnte man fragen, warum nicht? Also vielleicht, und das gibt ja immer so auch die Punkte, die ja dann auch Sinn machen. Also so ein Yin-Yang-Prinzip, ne? Also ohne den Tod wäre das Leben ja nicht so kostbar, ne? Ist ja auch logisch irgendwo. Und viele sagen ja, man will ja gar nicht unendlich leben wollen. Wie langweilig wäre das denn? Oder das wäre ja gar nicht mehr besonders und so. Klar, es ist einfacher gesagt. Und so wie du sagst, wir werden alle sterben, ne? Wir werden ja alle. Niemand kommt lebend hier raus. Aber hast du denn auch für dich so ein Tabuthema beim Tod so erfasst, was du irgendwie aufgebrochen hast? Hast du jetzt auch angefangen vielleicht oder seitdem, ich meine, Zivildienst ist wahrscheinlich auch schon ein paar Tage her bei dir, dass du das irgendwie auch mit Freunden oder mit Familie oder mit deinem Ehemann anders, also thematisierst?
Ich versuche das tatsächlich, versuche die Menschen immer dafür zu sensibilisieren, dass man da offener drüber spricht tatsächlich auch. Das ist nicht immer so einfach, weil das muss man einfach fairerweise auch dazu sagen, das ist ja auch bei Trauernden so, jeder trauert anders, ne? Es gibt Menschen, die weinen, es gibt Menschen, die lachen, es gibt Menschen, die machen das ganz im Stillen für sich aus und es gibt Menschen, die brauchen Ablenkung. Man kann Menschen nicht dazu zwingen, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und gerade beim Thema Tod ist das einfach sehr, sehr schwierig. Ich versuche immer so ein bisschen einfach aber von meinen Erfahrungen zu erzählen, zu berichten, von meiner Arbeit eben damals im Kinderhospiz zu erzählen. Ich bin auch heute ja noch mit dem Haus verbunden, weil ich Promi-Pate bin, hin und wieder für die vor Corona Events moderiert habe und das Haus auch finanziell weiterhin noch unterstütze, weil mir das wichtig ist. Und versuche einfach so ein bisschen meine eigenen privaten Erfahrungen mit dem Tod auch mit anderen zu teilen. Also es ist auch beispielsweise so, dass mein Vater sehr früh gestorben ist, mit 58, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das ist sehr plötzlich passiert und ich weiß noch, dass mein Vater beispielsweise eben immer jemand war, der hat halt gearbeitet, so sein ganzes Leben lang. Und der hat immer gesagt, nein, ich mache irgendwie, wenn ich in Rente bin, dann mache ich mir die Wohnung schön und dann kaufe ich mir ein Wohnmobil und dann reise ich um die Welt. Und mein Vater hatte die Rente halt nicht erreicht. Und so cheesy dieses Sprichwort Wort klingt, lebe jeden Tag so, als wäre es der letzte. Da ist halt einfach viel, viel Wahres dran. Ne? Also dieses Aufschieben von, das mache ich irgendwann oder das muss ich jetzt nicht machen, das ist nicht so wichtig oder das kann ich auch machen, wenn ich in Rente bin oder das mache ich, wenn ich Urlaub habe oder. Das ist so die Flucht vor, sich damit mit dem eigenen Leben so ein bisschen auseinanderzusetzen. Ne? Und da versuche ich schon immer so ein bisschen Menschen in meinem Umfeld, ja, einfach von meinen persönlichen Erfahrungen zu erzählen und vielleicht unter Umständen in denen auch was bewegen zu können. Aber ich komme da jetzt nicht mit dem Vorschlaghammer und sage, so, wir müssen jetzt aber mal über den Tod reden, auch wenn du es nicht willst, weil ich glaube, damit, ich weiß nicht, ob das so produktiv ist, weil das ja schon auch ein sensibles Thema ist und auch nicht jeder so offen drüber sprechen kann.
Ja, da kann man auch wieder mal von den Kindern lernen. Gibt es noch irgendwie noch andere Sachen, was du so von aus dieser Zeit von den Kindern mitgenommen hast?
Ich glaube auch tatsächlich so ein bisschen so kleine Dinge einfach nochmal zu wertschätzen. Das ist für die, also das haben wir öfter gemacht, dass die ihre eigene Pizza belegen durften dann irgendwie, ne? Dass die gesagt haben, hey, Freitagabend, ich würde gerne ins Kino und vorher irgendwie Pizza belegen. Das war alles für die, ne? Und zu sehen, wie diese Kinder gestrahlt haben, wenn du mit denen irgendwie, keine Ahnung, 3 Scheiben Salami auf die Pizza gelegt hast, das ist schon, ich glaube, das erdet einen und ich glaube, das kann man auch nochmal so ein bisschen lernen. Natürlich vergisst man das ganz oft im Alltag und ich weiß selber auch, wie schwierig das ist, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wie gut es einem eigentlich geht. Ich habe sicherlich natürlich auch Tage, wo ich morgens aufstehe und denke, alles scheiße heute wieder. Aber das hat mir schon trotzdem geholfen, sich so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, wie gut es einem einfach oft geht und dass so Kleinigkeiten einem ja irgendwie einfach auch so ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Und das ist toll. Also ich habe so viel Lebensfreude, so viel Mut und so viel Lachen wie in dieser Zeit ist mir, glaube ich, nie in meinem ganzen Leben wieder entgegengebracht worden.
Toll, oder? Vielleicht doch noch ein Grund, sich mehr damit zu beschäftigen. Ja. Oder vielleicht muss es so ein pflichtfreies soziales Jahr geben im Kinder- und Jugendhospiz. Auch so wie makaber sich es vielleicht auch anhört, aber wie du das so sagst, das glaubt man dir auch sofort, weil ich glaube, das kann man sich ja nicht ausdenken. Kann man sehr viel lernen, hört sich toll an. Weißt du, was noch toll ist?
Ja. Nein, weiß ich nicht, aber du wirst es mir sagen.
Aber bald meine 5 Fragen, weil wir sind mit deinen Fragen durch und jetzt würde ich dir gerne meine stellen und ich bin gespannt, was du sagst. Meine erste ist, wie hat sich denn der Beruf Radiomoderator durch die Vielzahl der ganzen Podcasts verändert?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sich dieser Beruf so sehr verändert hat.
Suggestivfrage, du bist clever, aber ja.
Nee, ich denke gerade, also ich bin quasi im Denkprozess, weil das Ding ist tatsächlich, der Vorteil eines Radiomoderators oder einer Radiomoderatorin ist es natürlich, tagesaktuell, emotional, ich weiß nicht, also man kann sehr viel mehr Dinge natürlich abdecken als in einem Podcast. Also beides hat Vor- und Nachteile, ne? Also ich finde es toll, dass man sich in einem Podcast viel länger mal unterhalten kann, dass man viel tiefer in Themen eintauchen kann. Das funktioniert natürlich in so einem Radioformat, in dem ich arbeite, nicht. Wir haben eine maximale Länge morgens früh von 2:30, die wir am Stück eigentlich reden dürfen, bevor wieder der nächste Songtitel läuft. Aber ich glaube, dass das Radio so ein Gesamtpaket ist, das kann Podcast eben nicht. Also dieses Gefühl von heute Morgen schneit es draußen und wir reden über den Schnee. Also dieses Tagesgefühl aufzugreifen morgens früh und die Menschen irgendwie in den Tag zu bringen. Also zu informieren, aber irgendwie trotzdem auf den Tag vorzubereiten, auf das, was passiert, wie das Feeling des Tages ist. Ich glaube, das kann Podcast nicht und ich glaube, dass sich deswegen der Job des Radiomoderators, der Moderatorin gar nicht so sehr verändert hat. Ich glaube, dass wir inhaltlich stärker geworden sind in den letzten Jahren im Radio. Das war früher, glaube ich, oft eher noch so ein oberflächliches Unterhaltungsprogramm, sag ich mal. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern sehr viel mehr unterhalten. Und inzwischen ist es eben so, dass wir auch im Radio sehr viel Wert auf tiefergründige Recherchen und Themen legen. Also es ist schon so, dass wir inzwischen auch über den Tod im Radio reden oder über Menschen mit Behinderungen oder über Schicksalsschläge. Das hat es vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht gegeben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen natürlich auch dem Podcast geschuldet, weil da kannst du natürlich lange über jedes Thema reden. Und ja, das haben wir uns sicherlich da so ein bisschen vielleicht abgeguckt über die Jahre.
Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Antwort. Und anders als in Amerika ist Unterhaltung hier immer, wird immer so als nicht Negatives, aber es wird immer so leicht belächelt. Ne? Ja, man macht ein bisschen Unterhaltung, das ist aber total wichtig, weil dafür ist ja auch oder war auch Radio immer da. Mich hat natürlich deine Antwort interessiert, weil natürlich, ich fühle mich auch angesprochen, wenn ihr sagt, es hat jeder einen Podcast, inwieweit sich das natürlich dann auch vielleicht auf den Job so im Radio auch auswirkt, weil das sind ja, ich will sagen, die gleiche Zielgruppe, aber vielleicht eine große Schnittmenge, ja. Und wenn es ja dazu noch führt, dass man sich auch weiterentwickelt und sich verbessert, also vielleicht ein anderes Portfolio aneignet, ist es ja umso besser. Und du hast recht, ihr seid ja die täglichen Begleiter, ne? Also wenn einer Radio hört, das ist ja das treueste Verhalten überhaupt, ne? Wenn man mit euch den Tag startet und vielleicht auch mit euch den Abend beendet und dann auch so immer up to date bleibt, das ist natürlich total wichtig. Ich würde auch gerne von dir wissen, gibt es Themen oder ich würde gerade auch fragen, welche Themen funktionieren deiner Meinung nach nur im Radio beziehungsweise nur im TV? Gibt es da deiner Meinung nach welche?
Ich finde es schwierig, weil es natürlich auch unabhängig von Radio und Fernsehen unterschiedliche Formate nochmal gibt. Ne? Also klar, ich meine, ich arbeite für den Kölner Treff, Fernseh-Talkshow. Klar können wir da natürlich nochmal anders reden als im Radio. Du hast im Fernsehen immer den Vorteil, dass du Bilder zeigen kannst. Also das ist natürlich eben einfach immer ein bisschen schwierig, weil Radio ist ja Kino im Kopf. Das heißt, wir haben ja nur die Akustikebene.
Stimmt, ja klar.
Und das macht's bei manchen Sachen schwierig. Also mir fällt jetzt gar nicht so ad hoc so ein Thema ein, aber alles, was bildlich ist. Also ich weiß nicht, inzwischen kursieren immer so viele Bilder und Memes im Netz. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an das Bernie Sanders? War das Bernie Sanders? Ich glaube, das Meme, wo er auf der Bank saß, irgendwie mit so einem Mantel und mit irgendwie Handschuhen und keine
Ahnung. Bernie Sanders, genau.
Genau, alle stürzen sich irgendwie drauf und du siehst überall im Netz dieses Bild, was als Meme irgendwie benutzt wird. Das funktioniert, wenn du es siehst, aber das funktioniert nicht, wenn du es im Radio erzählst. Also weil du musst das Bild dazu sehen. Mhm. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man das auf so speziell auf Themen reduzieren kann. Aber ja.
Ja, das habe ich mich halt gefragt, ne? Ja. Ob man sagt, naja, das Thema, also da hätten wir jetzt vielleicht gar keine Zeit, das so ausführlich zu beschreiben, damit das irgendwie bildlich wird, ja, beim Radiozuhörer. Oder bei der Radiozuhörerin oder ob man sagt, naja, das ist auf jeden Fall, weil Bildgewalt, ich muss das ins Fernsehen oder vielleicht liegt es auch nur daran, das fällt mir auch gerade ein, in der Art und Weise der Berichterstattung, ne? Man muss die Themen wahrscheinlich anders beschreiben und angehen.
Genau, genau, das ist tatsächlich,
ja,
also
zum erzählen,
Beispiel,
ja.
Genau, also das ist oft anspruchsvoller tatsächlich, wenn du das Bild nicht hast. Also ich kenne das von Kollegen, die als Fußballkommentatorinnen und Kommentatoren arbeiten. Da musst du natürlich, wenn du ein Fußballspiel fürs Radio kommentierst, viel mehr erzählen, weil die Leute ja nichts sehen.
Na klar.
Und das heißt, du hast einfach, dir fehlt halt einfach eine Ebene. Und wenn du über den Vulkanausbruch auf einer Insel berichtest, dann ist es natürlich nochmal was anderes, wenn du die Bilder dazu siehst. Gleichzeitig musst du aber natürlich trotzdem auch im Radio darüber berichten, ne? Und dann musst du versuchen, die Bilder, die du siehst, irgendwie in Worte zu fassen. Also es ist ein anderes Arbeiten, aber ich glaube, ja, es ist eigentlich egal, welches Thema das ist. Solange es, und das ist ja für uns in der Redaktionskonferenz immer der entscheidende Punkt, solange es eine Relevanz hat für die Zuhörerschaft oder für das Publikum vom Fernseher, das ist, glaube ich, der viel entscheidendere Punkt.
Ja, und wenn ihr mal so einen Unterschied erleben wollt, so als kleinen Tipp, weil ich habe mal Projekte begleitet für sehbehinderte Menschen, einfach mal bei Netflix die Audiodeskription anzuschalten. Das ist manchmal ein ganz anderes, naja, Hörerlebnis, aber auch nochmal ein Seherlebnis. Das ist ganz spannend, ja. Mhm. Also, und das beschreibt ja so das Thema, ne, dass man die Themen ja anders bearbeiten und erzählen muss, wenn es darum geht, ja, Vulkanausbruch oder Unfall auf der A1 oder I don't know, you name it.
Das, ja. Aber interessant, ja. Ganz kurz, dass du die hörgeschädigten Fassung ansprichst. Ich hatte letztes Jahr eine Reportage mit einer blinden jungen Frau, die ich einen Tag lang begleitet habe, und die hat mir von dem Alternativtext bei Instagram erzählt. Den kannte ich bis dato nicht. Das ist auch für Menschen mit einer Sehbehinderung. Du kannst im Prinzip, wenn du ein Foto hochlädst, bei Instagram einen Alternativtext eingeben, der beschreibt, was man sieht. Da kann man irgendwie draufklicken dann, und dann steht da beispielsweise: Benny mit Kappe und Sonnenbrille spielt Volleyball oder so. Also das, du kannst den
wirklich
selbst,
das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich sehe es gerade, weil ich mach's so nebenbei.
Genau, also den gibst du selber ein. Also du beschreibst quasi einfach nur, was man auf dem Bild sehen kann. Und Menschen, die blind sind oder eine Sehschwäche haben, können dann quasi, wenn sie sich durch Instagram durchscrollen, da draufklicken, und die Stimme liest einem dann vor, was man dort sehen kann. Und ich wusste das nicht, weil
ich auch nicht.
Die Fabi, die ich getroffen habe letztes Jahr, der erste blinde Mensch war, mit dem ich so einen Kontakt hatte oder irgendwie in Kontakt getreten bin. Und ich fand das total spannend.
Sehr guter Hinweis. Ey, wieder was gelernt von dir. Super. Du hast es von ihr gelernt und du hast es jetzt uns allen nochmal beigebracht. Das ist natürlich super spannend und super wichtig. So kommt man gerne von Hündchen auf Stöckchen, sagt man noch so, oder?
Bei uns sagt man von Hölzchen auf Stöckchen. Aber
Hölzchen auf Stöckchen.
Ich glaube, es ist dasselbe, ja.
Ah ja, es gibt noch eine andere Art, aber ich glaube, da müsste ich das Explicit-Zeichen wieder ankreuzen nachher. Das mache ich jetzt diesmal nicht. Bei welcher Recherche hat sich denn deine Meinung zu einem Thema hinterher komplett verändert, möchte ich gerne von dir wissen.
Ich habe, was mir ganz oft passiert, ist tatsächlich beim Kölner Treff, ist es so, dass ich da manchmal von der Redaktion Gästinnen oder Gäste zugeteilt bekomme, die ich dann im Vorfeld recherchiere oder über deren Leben ich ein bisschen recherchiere, und für unsere Moderatorin, die Bettina Böttinger, dann ein Dossier entwickle und niederschreibe und so ein bisschen die Dramaturgie für das Interview festlege. Und es gibt immer wieder, oder gab in der Vergangenheit immer wieder Gäste, wo ich dachte, boah, nee, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf, finde ich langweilig, finde ich irgendwie, weiß ich nicht, nervt mich, weil man die oder den überall im Fernsehen sieht und irgendwie so. Also ich hatte so eine Abneigung irgendwie. Und in der Recherche hat sich das immer, egal bei welchem Gast oder egal bei welcher Gästin, es hat sich immer verändert, weil wenn du so deep in den Lebenslauf und in das Leben eines Menschen eintauchst, ist es immer so, dass ich mir danach dachte, was für coole Menschen, was die alles erlebt haben, was die alles durchlebt haben, was die alles gemacht haben, beruflich, privat. Und man sieht dann so einen Menschen nochmal mit ganz anderen Augen, weil natürlich jemand, ich sag jetzt einfach mal Thomas Gottschalk, den ich nicht betreut habe, aber man sieht Thomas Gottschalk ja immer nur so, wie er in der Öffentlichkeit ist. Was aber ja privat irgendwie passiert, damit setzt man sich ja nicht auseinander. Und das ist einfach total spannend, dass ich irgendwie immer Vorurteile ganz oft hatte gegenüber Menschen. Und nachdem ich mich mit denen und deren Leben auseinandergesetzt habe, musste ich jedes Mal sagen, was für ein guter Mensch. Und das ist mir tatsächlich bis jetzt immer und immer wieder passiert bei der Recherche. Da hat mich die Recherche eines Besseren belehrt.
Ja, aber toll, dass du das auch sagst. Und mir geht's immer ganz genauso. Also wenn man manchmal ja so zeitgehetzt ist und so unter zeitlichen Druck steht, und dann weiß ich, okay, ich muss jetzt noch mich kurz aufs Interview vorbereiten, und manchmal kommt da nochmal irgendetwas dazwischen, und hinterher, ich bin immer so beseelt, weil ich habe mich auch immer ein bisschen in all meine Gäste verliebt, weil ich immer denke, oh Gott, wie spannend war das dann, ja, oder wie toll, was die für Geschichten mitgebracht haben. Und ich weiß ja bis kurz vorm Interview manchmal auch gar nicht, wie jetzt die 5 Fragen sich gestalten bei meinem Gegenüber, und da lernt man ja dann nochmal eine Person so ganz anders kennen. Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Ja, ist eigentlich eine schöne Antwort. Du gibst immer so schöne Antworten. Ich muss das irgendwie noch umschreiben und umschneiden, damit das ein bisschen anders ist. Muss ich noch anders herausarbeiten.
Ich kann auch unschöne Antworten geben. Das hättest du mir nur vorher sagen sollen.
Ja, genau. Achso, hast das Dossier nicht gelesen.
Ach,
ja.
Stimmt. Ich wusste nicht, dass das das Konzept des Podcasts ist.
Okay. Na, vielleicht schaffst du es ja jetzt bei der nächsten Frage. Was lernt man als Radiomoderator immer und immer wieder? Also was nicht aufhört?
Im Kopf rechnen.
Warum? Wegen der Zeit? Wegen den 2 Minuten 30? Nein.
Ja, tatsächlich. Also es läuft immer, bei jeder Moderation läuft eine Stoppuhr mit. Also die Zeit wird gestoppt, damit man weiß, wie lange man schon spricht und wie viel Zeit man überhaupt noch hat. Und es ist tatsächlich so, dass wir ja pünktlich zur halben Stunde und auch zur vollen Stunde bei uns in dem Falle die Infos haben, also die Nachrichten. Und wir müssen ja auch noch Werbung spielen und wir müssen irgendwie trotzdem Songs ausspielen. Also man ist tatsächlich permanent den ganzen Morgen damit beschäftigt zu rechnen. Um zu gucken, wie viel Zeit hat man jetzt. Also manchmal ist ein Song ja nur 2:30 lang, manchmal auch 4:30 und dann muss man immer gucken, wie viel Zeit bleibt einem jetzt noch. Dann sage ich meiner Kollegin oder sie mir, okay, wir haben jetzt nur für die nächste Moderation 20 Sekunden. Und genau, dann muss man so ein bisschen die Uhr immer im Hinterkopf halten. Das ist für mich wahnsinnig schwierig und herausfordernd, weil ich in Mathe eine absolute Niete war in der Schule. Ich hatte im Abi, glaube ich, 3 Punkte oder irgendwie sowas. Und mein Mathelehrer hat tatsächlich, Grüße an Herrn Heidersdorf an dieser Stelle, immer gesagt, wenn ich aufgezeigt habe, Herr Bauerdick, ich garantiere Ihnen, dass Ihre Antwort zu 99,9% falsch ist. Das war immer sehr demotivierend, aber er hatte leider
Herr Lehrer, meistens recht. Ich kann keine Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Ja, genau.
Ja. Oh Gott. Oh Gott.
Aber das lernt man immer wieder tatsächlich aufs Neue, also rechnen, ja, das ist definitiv. Und sich einfach immer in aller Kürze in Themen einzulesen, ne? Das ist nun mal auch so. Also wenn morgens irgendwie politisch gerade ein neues Thema aufkommt, dann habe ich morgens eine gute Stunde Zeit, maximal, wenn überhaupt, mich einzulesen, weil um 5 morgens früh beginnt die Sendung und um 4 sind wir im Sender für die Vorbereitung. Krass. Ja. Und querlesen.
Also das heißt, du hast wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal davon aus, ein gutes Kurzzeitgedächtnis und nicht so ein gutes Langzeitgedächtnis, weil du Themen wahrscheinlich dir gut anschaffst und dann auch wieder wahrscheinlich Platz für Neues machen musst, oder?
Ja, das stimmt. Langzeitgedächtnis ist bei mir tatsächlich schwierig. Ja, ja.
Aber das mit der Stoppuhr mit 2 Minuten oder 40 Sekunden Redezeit, das müsste ich mal privat einführen. Ich glaube, das würde zu einigen Entspannungen sorgen. Ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber ich komme schon zur letzten Mats-Abfrage, schon zur 10. Frage. Das ist aber klar, ich spreche mit einem Profi. Es geht voran. Die ist bei vielen gleich. Und ich bin ganz gespannt, was deine Antwort ist. Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
Die Menschen, die ich in meinem Leben habe, also meine Freunde. Ich schätze meine Freunde alle sehr für ihre Ehrlichkeit und für ihre Offenheit und für ihr ständiges Dasein, wenn ich Probleme habe oder was auch immer. Also das ist, glaube ich, mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Und ich habe so viele tolle Menschen irgendwie an meiner Seite, in meinem Leben, in meinem Freundeskreis, mit denen ich so super gerne Zeit verbringe und gerne lache und albern bin und wirklich alles, was dazugehört. Und das heißt nicht, dass es davon mehr geben muss, sondern ich bin total dankbar und happy mit den Freunden, die ich habe. Aber ich glaube, so ganz generell gute Begegnungen und gute Gespräche mit Menschen, davon kann es gerne immer mehr geben. So Gespräche, die ich manchmal habe, das habe ich auch heute, glaube ich, so im Gespräch mit dir jetzt im Podcast, dass man irgendwie dann danach so rausgeht und denkt, ach cool, das hat irgendwas mit mir gemacht oder das hat mich irgendwie inspiriert oder es hat irgendwas in mir bewegt und mich zum Nachdenken angeregt. Und das sind, glaube ich, so Momente und Begegnungen und Gespräche, von denen man gerne immer mehr haben kann und ich gerne auch noch mehr hätte.
Also es sind immer die Begegnungen mit Menschen und die Lebensgeschichten. Ne? Ich glaube, irgendwie kann man das nicht abschütteln, wenn man so an Menschen und an Geschichten interessiert ist. Dann kann man das auch so richtig einsaugen und das gibt mir auch immer total viel. Auch heute nach diesem Gespräch. Ich fühle mich immer wie so eine, das ist so ein Mix aus Meditation und Therapiestunde. Man hat so gesprochen, man hat auch, oftmals ist man ja so gleicher Meinung und man erfährt immer total viel und man lernt immer noch was dazu, so wie heute, ja, mehrfach. Von daher fand ich das auch total toll. Mensch, was für tolle Antworten du geben kannst. Also
ich wollte doch eigentlich jetzt mal eine nicht so schöne Antwort geben. Ne? Das hätte ich jetzt zum Schluss irgendwie eigentlich nochmal nochmal probieren können.
Ich muss sagen, also erstmal hört man dir sehr, sehr, sehr gerne zu. Und außerdem finde ich auch, was du innerlich sagst, ist alles wunderbar. Du hast schon den perfekten Job. Du machst schon gut, was du machst. Und du gehörst dahin, wo du gerade bist. Von daher würde mich jetzt aber auch noch interessieren, lieber Benni, ist es mir denn gelungen, dir einzigartige Fragen zu stellen? Und sei bitte ehrlich und schonungslos.
Ja. Es ist tatsächlich so. Ich glaube, es gab, jetzt könnte ich irgendwie wirklich was Böses sagen, aber nein, es gibt tatsächlich keine Frage, die mir so schon mal gestellt worden ist. Als du gefragt hast, was lernt man jeden Tag im Radio neu, ist das, die habe ich auch noch nie gehört, weil normalerweise hört man ja immer, dürft ihr selber aussuchen, welche Musik ihr im Radio spielt? Das ist ja der Klassiker, Gott, diese bitte. Frage höre ich ja immer. Eben. Und jedes Mal muss ich sagen, nein, weil wenn ich meine Musik aussuchen könnte, dann würde die ein bisschen anders klingen bei euch im Radio. Aber von daher, nein, das war toll. Das waren, so wie du sagst, einzigartige Fragen und von daher war das cool, weil das, ja, das trifft schon ganz gut, was du gesagt hast. Eine Mischung aus Meditation und Therapie, oder? Weil ich ja quasi auch nochmal was über mich gelernt habe, indem du mir ganz neue Fragen gestellt hast.
Liebe ZuhörerInnen, und dafür bin ich da. Das Matz-Up-Konzept glänzt wieder auch diese Woche, weil wir es geschafft haben. Und bevor wir uns ins Wochenende verabschieden und ich noch ein, zwei nette Worte zum Schluss sage, darf mein Gast natürlich zum Schluss auch noch was sagen. Lieber Benni, die 2 Minuten 40 gehören dir.
So viel Zeit habe ich. Läuft die Stoppuhr auch?
Ah, Leute, habt ihr mal eine Stoppuhr? Kannst du mal zählen? Kannst, ja, zähl mal runter.
ich glaube, Matze, also tausend Dank dir einfach nochmal für die Einladung, weil ich mich immer freue, irgendwo Gast sein zu dürfen und über die Themen zu sprechen, die mir wichtig sind. Und das sind, eigentlich ist alles gesagt. Mir ist halt einfach echt wichtig, in allem, was ich tue, egal ob privat, beruflich, in einem Podcast, zu sagen, Leute, lasst uns irgendwie offen, tolerant und liebevoll miteinander umgehen. Und deswegen sind mir diese ganzen Themen auch einfach so wichtig, mich für die LGBTIQ-Community einzusetzen. Auch für Themen, was Integration oder Inklusion angeht, eben ja auch aufgrund meiner Erfahrung im Kinder- und Jugendhospiz und so. Also von daher, ich glaube, es ist alles gesagt. Also danke dir für das super tolle Gespräch und ich glaube,
ach, das geht ja runter wie Öl. Also ich danke dir auch. Ich kann das nur zurückgeben und danke, dass du das alles mit uns geteilt hast und auch, dass du dich dafür einsetzt. Und ich werde alles Wichtige, ich sag's nochmal, in die Shownotes packen. Man kann dich ja wirklich regelmäßig hören und man kann dich auch regelmäßig sehen und damit auch nichts mehr verpasst wird. Und falls ihr mal einen Nachrichtensprecher sucht, weil es doch mal einer ausfällt, ich würde so gerne mal irgendwo mal Nachrichten vorlesen. Ich weiß, viele würden gerne irgendwas Lustiges machen. Ich würde gerne mal stupide Nachrichten vorlesen.
Okay, ich würde einfach nochmal drauf zurückkommen. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Sollte mal spontan morgens früh jemand krank werden, klingel ich dich um 3.30 Uhr morgens wach.
Das ist kein Problem. Ich habe jahrelang auf Intensivstation gearbeitet, wo es auch 6 Uhr losging. Also damit kannst du mich damit kannst du mich nicht loswerden. Aber ich nehme auch an ganz vielen E-Castings dabei und ich kann auch ganz seriös aussehen. Obwohl, es ist ja im Radio gar nicht so wichtig. Das machen wir mal. So, in diesem Sinne, Ladies and Gentlemen, seid auch wieder nächste Woche mit dabei, wenn es heißt Matz ab Vollbart nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr überall da, wo es Bennys Lieblingspodcast gibt. Tschüss.
Tschüss.
Matz ab. Klappe, Ecke, die erste.
Hallim, hallim.
Jo. Mann, du bist gefeuert.
Ich war noch in der Probezeit.
Matz ab.